Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute: Geht es den Ärzten denn immer nur um die Kohle? Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. So, hallo Christian.
Hallo Christian.
Nächste Woche ist Umstellung von der Sommerzeit auf Winterzeit, haben wir uns gerade drüber unterhalten, ne? Und stellen wir die Uhr jetzt eine Stunde vor oder zurück? Können wir jetzt länger schlafen oder kürzer? Ich muss das jedes Mal wieder nachgucken.
Ich muss da auch jedes Mal nachgucken. Ich kann mir das nicht merken und in der Regel der Fälle verlasse ich mich darauf, dass mein Handy das irgendwie richtig macht. Sommer ist es eine Stunde zurück und im Winter eine Stunde vor. Nee, umgekehrt.
Andersrum.
Umgekehrt.
Ja, ja.
Es ist genau andersrum.
Ja, jedes Jahr das Gleiche, ja.
Das heißt, nächste Woche können wir eine Stunde länger
schlafen. Können wir eine Stunde länger schlafen und ja, dann ist es morgens eine Stunde früher hell. Also wir gehen nicht mehr im Dunkeln ins Bad. Das finde ich immer ganz schrecklich, so im Winter, wenn es wirklich so richtig zappenduster noch ist.
Ja, das ist für mich auch immer so der Kipppunkt. Da habe ich dann noch weniger Lust, morgens aufzustehen.
Ja. Oh, Stichwort Kipppunkt.
Ja.
Da sind wir ja genau in unserem Thema. Wir haben uns ja vorgenommen, uns heute nochmal mit dem Thema Praxenkollaps zu beschäftigen, denn die mediale Debatte in den letzten Wochen, auch als Reaktion auf die Forderungen, die wir da gestellt haben und als Reaktion auf den Protesttag am 2. Oktober, war ja eigentlich gerade von Seiten des Gesundheitsministers, die Ärzte wollen ja eh nur mehr Kohle.
Ja, das ist natürlich immer eine ganz schöne Möglichkeit, eine Debatte von vornherein abzuschneiden. Und das, worum es eigentlich geht, ist ein Problem, das wir eigentlich auf den Krankenhäuser, auf dem Krankenhaussektor diskutieren. Die Krankenhäuser haben nicht genug Geld. Die Länder kommen ihren Aufgaben nicht nach, da vernünftige Strukturen zu finanzieren. Dementsprechend müssen die Krankenhäuser Reformen jetzt selbst stemmen und das sorgt natürlich für Insolvenzen.
Ja.
Und das sind im Grunde genommen, da wo man es öffentlich diskutiert mit viel Verständnis, ist das, was auch in den Praxen passiert. Das ist ein Stück weit, dass im Moment die Praxen die Gefahr besteht, dass sie kaputt gespart werden.
Ja, genau. Wir haben eine recht hohe Kostensteigerung in den letzten Jahren gehabt und da gehen wir auch noch ein bisschen detaillierter im Laufe der Folge drauf ein. Aber uns ging es jetzt in dieser Folge darum, dass wir uns mal dieser Finanzseite ein bisschen widmen, was wir ja als Ärzte gefordert haben, was unter den Hashtags Praxis in Not und Praxenkollaps dann in den sozialen Medien lief. Das ist einfach, dass wir gefordert haben, dass wir weniger mit weniger bürokratischen Prozessen uns beschäftigen müssen, damit wir nicht immer nur Papierkram bearbeiten, sondern uns um die Gesundheitsversorgung kümmern können. Ich habe jetzt gelesen, 60 Tage pro Jahr, 60 Arbeitstage pro Jahr gehen im Gesundheitssystem für Verwaltung drauf. Das ist ja Wahnsinn, ne?
Naja, ich meine, ab und zu mal müssen, das geht ja dir auch so, dass du am Wochenende die Praxis fährst, um mal irgendwann den Papierkram Herr zu werden, der sich unter der Woche anhäuft und den man früher vielleicht noch so zwischen den Patienten versucht hat abzuarbeiten und der jetzt einfach mehr und mehr liegen bleibt, weil wir immer weniger Zeit zwischen den Patienten haben.
Dann war ein Thema, was wir brauchen in den Praxen, natürlich die tragfähige Finanzierung, damit wir in den Zeiten von steigenden Kosten und Rekordinflation auch weiter wirtschaftlich arbeiten können. Sinnvolle Digitalisierung dann auch, das ist ein ganz wichtiges Thema, damit wir mal eine funktionstüchtige und nutzerfreundliche und sinnvolle Digitalisierung in den Praxen mal zu spüren bekommen und nicht immer nur die Dokumentationsassistenz für Krankenkassen oder irgendwelche komischen technischen Lösungen, die eigentlich gar nicht mehr so richtig zeitgemäß sind.
Dann kommt ja noch das Thema Weiterbildung mit rein, aber die Frage ist halt, worum geht es halt wirklich? Und da muss man sagen, das, worum es geht, ist halt die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung. Da Krankenhäuser kämpfen darum, dass sie eben die Herzinfarkte weiter behandeln können, dass die Notaufnahmen 24/7 geöffnet sind und wir im ambulanten Bereich kämpfen genauso um die medizinische Versorgung. Man macht sich das gar nicht so bewusst. Wir haben tatsächlich im ambulanten Bereich, wenn man die psychotherapeutischen Fälle mal rausrechnet, so 780 Millionen Behandlungsfälle. Und da viele Behandlungsfälle gar nicht dokumentiert werden, weil wir zum Beispiel für die Dokumentation keine weiteren Ziffern mehr abrechnen können und dann dementsprechend auch keine Ziffer haben, gehen die Schätzungen so, dass wir doch längst schon die 1 Milliarde Behandlungsfälle pro Jahr nur im ambulanten Bereich überschritten haben. Mhm. Und das ist eine Größenordnung, die strukturiert werden muss, damit wir medizinisch weiter funktionieren können. Und dann kommt eben dieser demografische Faktor da rein. Und das erfordert tatsächlich einen Umbau des Gesundheitssystems. Und das sind eigentlich die wesentlichen Forderungen, die wir in der Praxis haben, weil wir zu diesem Umbau natürlich auch wie die Krankenhäuser Finanzmittel brauchen.
Genau. Und wir müssen die Versorgung ja aufrechterhalten. Das heißt, wir müssen ja auch die Attraktivität der Niederlassung weiter fördern, sodass auch junge Kollegen sich mit niederlassen möchten in der Zukunft und auch die Boomer, die jetzt in den nächsten Jahren in Rente gehen, können sich vielleicht doch dazu durchringen, ihre Praxis noch etwas länger zu betreiben, denn die brauchen wir, um die Versorgung aufrechtzuerhalten.
Hat Lauterbach nicht was erzählt bei einer Pressekonferenz? Du hattest doch was rausgesucht, wonach wir ganz, ganz viel Geld verdienen.
Ja, genau, da kommen wir nämlich jetzt zu, denn wie hat Karl Lauterbach denn auf diesen Protesttag reagiert? Also, in Marburg war das am 2.10., das hören wir uns jetzt mal an, da hat er Folgendes gesagt.
Durchschnittseinkünfte von 10.000 Euro und mehr netto sind aus meiner Sicht im Moment zumindest vertretbar. Und das ist den Bürgern einfach nicht zuzumuten, dass der Beitragssatz erhöht, damit hier vielleicht 13.000, 14.000 oder 15.000 Euro netto verdient werden können.
Also Karl Lauterbach ist der Meinung, in unserem Protesttag ging es darum, dass wir jetzt statt 10.000 Euro netto im Monat 13, 14 oder 15.000 Euro netto im Monat verdienen möchten. Weißt du, was das ist?
Nee, was?
It's all fake news.
Den kennst du noch, ne?
Ja, den kenne ich noch.
Den mit den orangenen Haaren.
It's all fake news.
Genau, der sitzt doch jetzt in New York vorm Gericht.
Ja, das ist fake news, ne?
Das ist, aber Lauterbach wollte ich jetzt nicht mit Trump vergleichen. Aber egal, es ist eine ganz billige Polemik, die er da betreibt.
Ja, es ist auch so, er hat ja auch noch einen Tweet abgesetzt auf Twitter, beziehungsweise X, am Brückentag selber. Und da hat er geschrieben, am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel, in Klammern Median, verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr. Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt?
Auf die Art und Weise muss ich mich mit den Inhalten der Debatte gar nicht mehr beschäftigen. Ich kann einfach polemisch über meine Vertragsgegner drüber hinweggehen, die Argumente der Ärzte einfach über den Tisch kehren und das Ganze als Neiddebatte aufbauen.
Genau, er verweigert sich da tatsächlich dem inhaltlichen Diskurs, suggeriert, dass es uns eigentlich nur ums Einkommen geht. Es ist extrem plakativ, das hält auch keiner seriösen Analyse stand. Das wollen wir uns nämlich gleich mal anschauen. Man muss ja sagen, was mich dabei auch wirklich wundert, mein Karl Lauterbach ist Master of Public Health und das hat er in Harvard studiert. Also als Harvard-Absolvent, Master of Public Health, da muss ich sagen, entweder weiß er das nicht besser, dass das eine Statistik auch ist, die man dazu nicht ranziehen kann und die extrem irreführend ist, oder eben, wie wir es gesagt haben, das ist einfach nur Polemik.
Naja, er ist Politiker und er muss im Grunde genommen tatsächlich die Kosten gering halten. Und das ist natürlich eine ganz einfache Methode, indem ich einfach über die Verhandlungsgegner, in dem Fall die Ärzte, die um mehr Geld verhandeln, auf diese Art und Weise herfalle. Das ist ja bisher auch noch nie Debatte gewesen, wenn es um die Lohnforderungen von Verdi geht, dass dann ein Politiker gesagt hat, die Kostensteigerung im Automobilsektor ist den Kunden nicht zuzumuten.
Ja, genau.
Also so auf diesem Niveau ist man bisher noch nie an Verhandlungen rangegangen. Das ist aber bei Ärzten, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu, auf ganz vielen Ebenen tatsächlich anders. In der Bewertung, in der öffentlichen Thematisierung, in der Ansprache auch der Medien und der Politik, da wird tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen.
Ja, das ist ja immer so. Es werden ja auch bei uns eigentlich immer Eurobeträge genannt, ne, in den Tarifverhandlungen von Verdi oder den Piloten oder wer auch immer. Da geht es immer um Prozente, aber bei uns muss man immer so die Eurobeträge aus der Tasche holen, ne, so als die Gutverdiener, ne, die wir dann immer dargestellt werden.
Ja, aber die Gutverdiener sind ja auch im Krankenhaus und nehmen wir den Marburger Bund, da wird auch nicht gesagt, jetzt der Tarifvertrag mit der Erhöhung von x Prozent kostet jetzt die Krankenhäuser so und so viel Millionen, sondern man redet immer nur von der prozentualen Erhöhung.
Mhm. Was mir noch an diesem Tweet übrigens aufgefallen ist, er hat dann gefragt, soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt. Wenn das alles ist, was er für eine Kostendeckung im ambulanten Bereich jetzt an Lösungen hat, nämlich dass der Beitragssatz der Arbeitnehmer steigt, dann ist das, zeugt das ja nicht davon, dass man jetzt großen gestalterischen Willen hat oder da irgendwie geeignet ist, politisch jetzt mal gestalterisch zu arbeiten. Ne? Wir könnten ja auch mal überlegen, ob jetzt anders als über eine Beitragssatzerhöhung, vielleicht durch Steuerungsmechanismen oder ähnliches, Fehlinanspruchnahmen etc., so reduziert werden können, dass das ganze System wieder kosteneffizienter wird. Also jetzt nur einfach zu fragen, ja, dann müssen wir es den Arbeitnehmern eben aus der Tasche ziehen, ist ja auch wieder billige Stimmungsmache.
Das ist von vornherein billige Stimmungsmache. Aber wir können uns ja mal das etwas genauer angucken. Diese 230.000 stehen ja da so als ganz gewaltige Zahl im Raum. Und vielleicht gehen wir mal auf diese 230 ein bisschen detaillierter ein. Da gibt es nämlich Zahlen vom Statistischen Bundesamt und Zahlen vom ZI-Panel. Das ist das Zentralinstitut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die eben auch solche Analysen machen.
Wir können uns mal angucken aus dem aktuellen Jahresbericht 2022, die Vorabinformation, wie die wirtschaftliche Lage der Praxen in den Jahren 2018 bis 2021 sich da entwickelt hat. Das in den vergangenen Jahren eher schwache Einnahmenwachstum der knapp 100.000 Arzt- und Psychotherapiepraxen hat sich im Corona-Fokusjahr 2021 durch singuläre Effekte kurzzeitig etwas verbessert. Darin schlägt sich das besondere Engagement der Praxen beim Pandemiemanagement und insbesondere bei der schnellen Umsetzung der Impfkampagne nieder. 2021 stiegen die Gesamteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 8,1% an. In den beiden Jahren zuvor hatte dieser Wert noch bei lediglich 2,9 bzw. 4,7% gelegen. Ohne den Effekt der Corona-Impfkampagne allerdings hätte das Einnahmenwachstum auch 2021 in diesem geringen Zuwachskorridor gelegen, nämlich bei gerade einmal 4,2%. Auffällig ist auch der sprunghaft gestiegene Wert auf der Ausgabenseite. Dieser lag 2021 im Vergleich zu 2020 bei 7%. Im Vorjahr waren es nur 3,7%. Insgesamt sind die Praxiseinnahmen zwischen 2018 und 2021 um 16,4% angestiegen. Im gleichen Zeitraum sind jedoch auch die Gesamtaufwendungen um 16,2% angewachsen. Damit verlief die Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben zwischen 2018 und 2021 fast parallel. Der Kostenanstieg in den Praxen hat die Entwicklung der Verbraucherpreise, die im gleichen Zeitraum im Bundesdurchschnitt um 5,1% zunahmen, um das Dreifache überschritten. Größter Kostenfaktor für die Praxen sind die Ausgaben für Personal, die im Jahr 2021 fast 56% der Gesamtaufwendungen umfassten. Von 2018 bis 2021 nahmen die Personalaufwendungen um mehr als 22% zu. Die größten Kostensprünge gab es zudem bei Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung mit plus 42%, bei Material und Labor plus 24% sowie bei der Miete einschließlich Nebenkosten für Praxisräume 7,3%. Die Kostenentwicklung der Praxen lag damit systematisch über der allgemeinen Teuerungsrate.
Der letzte Satz ist ja der entscheidende, dass eben tatsächlich die Kosten Entwicklung über der allgemeinen Teuerungsrate lag und wir tatsächlich bei den Einnahmen da gar nicht mitgehalten haben. Das heißt, das, was die Praxen mehr ausgeben mussten, hat den Gewinn des Praxisinhabers geschmälert. Das ist nämlich tatsächlich so, die Praxiseinnahmen, da werden alle Abzüge abgezogen und das, was übrig bleibt, ist der Gewinn. Und wenn meine Ausgabenseite steigt und steigt und steigt, dann schmälert das den Gewinn.
Wobei wir da ja auch jetzt immer mit berücksichtigen müssen, dass auf dieser Seite der Gewinnsteigerung, die jetzt hier genannt wurde, eben die Impfkampagne bzw. das Pandemiemanagement, also auch Testungen etc. Mit einfließen, was ja ein einmaliger Ausreißer letztlich ist, während die Kosten ja die Teuerungsrate sich relativ stabil auch weiter linear entwickeln wird in den nächsten Jahren.
Naja, das Spannende ist ja, dass wir dieses Jahr diskutieren, also die massive Kostensteigerung und die fehlenden Einnahmen dieses Jahr diskutieren. Das ist ja der Aufreger. Und das ZI-Panel und das Statistische Bundesamt das Jahr 21 jetzt gerade analysieren, was tatsächlich, das muss man zugeben, durch die Impfung und Pandemie-Management eine relativ gute Einnahmenseite hatte. Und da muss man tatsächlich sagen, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren nochmal drastisch verändern. Diese Punkte werden wir aber erst diskutieren können, wenn nächstes Jahr dann das Statistische Bundesamt und das ZI-Panel das laufende Jahr analysiert hat. Und damit hängen wir der aktuellen Debatte immer ein Jahr hinterher.
Und dazu kommt ja auch, dass man ja auch sagen muss, dass nicht alle Praxen unisono an der Impfkampagne beteiligt waren. Es gab ja auch sehr viele Facharztpraxen, die aufgrund ihrer Spezialisierung halt jetzt nicht impfen. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Augenärzte geimpft haben. Ja, ja, zum Beispiel.
Oder Psychotherapeuten.
Oder Psychotherapeutin.
Das jetzt, ja, dass selbst die ärztlichen Psychotherapeuten, die theoretisch hätten impfen können, letztendlich ja überhaupt nicht jetzt in der Praxis dafür ausgelegt sind, solche Massenimpfkampagnen durchzuführen.
Sollen wir uns mal angucken, weil also laut Karl Lauterbach verdienen wir alle 10.000 Euro netto, wollen 30%, 40%, 50% mehr. Darauf sind wir schon eingegangen, dass das natürlich Blödsinn ist. Aber sind es denn jetzt wirklich 10.000 Euro netto im Monat? Was sind das überhaupt für eine Zahl?
Also vielleicht rollen wir es mal anders auf. Die Frage ist ja, wie viel soll ein Arzt verdienen im niedergelassenen Bereich? Und da gab es mal vor etlichen Jahren mit dem mit der Entwicklung des einheitlichen Bewertungsmaßstabs, mit dem wir rechnen, da wurde gesagt, dass eine durchschnittliche Praxis dem Praxisinhaber einen Reingewinn ermöglichen sollte, der ungefähr in der Höhe eines Oberarztgehaltes ist. Und dann guckt man halt eben mal jetzt nach, wo denn das Oberarztgehalt liegt, ganz aktuell. Und da stellen wir fest, das Oberarztgehalt liegt ganz aktuell. Moment, das muss ich gerade mal gucken. Das ist jetzt hier die Tabelle, die bis März 24 gilt. Ein Oberarzt im ersten Jahr verdient 8.400 Euro und ein paar zerquetschte. Und ab dem siebten Jahr 9.600 Euro pro Monat.
Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, dann sind das?
Naja, es sind fast 10.000 Euro. Ja. Da reden wir über 120.000 Euro. Aber ich würde gar nicht so schnell gehen. Wir warten dann noch mal einen kleinen Moment. Denn der Oberarzt ist ja angestellt.
Ja.
Da sind ja Sozialabgaben, die der Arbeitgeber zahlt. Das heißt, da sind ja noch mal 20% Abgaben, die on top kommen. Bei 9.600 Euro sind es roundabout 2.000 Euro, die on top kommen. Da sind wir nicht mehr bei 9.600 Euro, da sind wir bei 11.600
genau.
Euro. Und dann fällt mir noch ein, ist der Oberarzt ja auch an der Ausschüttung des Privatpools beteiligt.
Genau, das haben wir vergessen. Und er kriegt ja auch noch Dienste vergütet, ja. Ne, an Nachtarbeit so 30%-40% mehr, Stundenlohn, Wochenende 50% mehr, Feiertage 150%, 200%, je nachdem, welcher Tarifvertrag da jetzt zugrunde gelegt wird. Aber da kommt ja also immer noch ein bisschen ein erkleckliches Sümmchen noch mit dazu. Was schätzt du, wie viel im Monat, kann man schlecht sagen, ne? 2000, 3000.
Das hängt ja, also wir können, die Dienste sind immer ein bisschen schwer zu nehmen. Da muss man ja sagen, wenn ich jetzt als niedergelassener Arzt Nachtdienste mache, das könnte ich ja auch über den Ärztchenbereitschaftsdienst, dann würde ich da auch nochmal verdienen. Nehmen wir die Nachtdienste mal raus, dann sind wir so bei roundabout Privatausschüttung, sind wir schon bei diesen 15.000 Pi mal Daumen, die der Lauterbach gesagt hat. Mhm. Wahrscheinlich. Ja, also vielleicht ein bisschen weniger, irgendwo dazwischen, zwischen 12.000 und 15.000.
Ja, dann landen wir beim Jahreseinkommen ungefähr von 180.000 Euro, Oberarzt. Ja, 160 bis 180 würde ich auch so schätzen, so in der Kante.
Mhm. Ne? Moment, jetzt kommt aber noch was. Wie ist denn das, wenn du krank bist als Selbstständiger? Lohnfortzahlung ab dem ersten Tag, hast du das?
Nee, ich nicht, ab Tag 15.
Ab Tag 15 hast du da eine Versicherung?
Ja, also die zahle ich natürlich auch, die Versicherung.
Ah ja, okay, die Versicherung, die du da hast, die müsstest du noch...
Krankentagegeldversicherung.
Genau, ja. Die müsstest du jetzt noch on top drauf rechnen.
Das stimmt, ja.
Ja, so, und das ist ja du hast 2 Wochen krank, bevor die greift. Der Oberarzt hat praktisch eine Lohnfortzahlung sofort.
Ja.
Also du darfst nicht krank werden.
Und du darfst auch nicht in Urlaub fahren.
Ja, du hast keinen bezahlten Urlaub, genau. Sondern der Urlaub ist tatsächlich, man ist bereit, dann in dieser Zeit keine Einkünfte zu haben und muss das entsprechend vorarbeiten oder nacharbeiten. Dann kommt das noch rein. Was kommt noch mit rein? Jetzt bin ich gerade so im Fluss. Was haben wir denn noch? Ja, also das unternehmerische Risiko. Kann man das bewerten?
Das kann man natürlich nicht bewerten. Ich meine, wir haften mit unserem Privatvermögen. Ne? Das muss man sich immer klar machen. Wir haften mit unserem Privatvermögen. Und klar, jetzt Praxisschäden oder sowas, also angenommen bei uns in der Praxis brennt, sind auch versichert. Ne? Aber ich glaube, diese Versicherung kostet auch wieder Geld.
Echt?
Ja,
das
ich vermute
krass.
Schon.
Ja, das stimmt. Die Versicherung kostet dann nochmal Geld. Das heißt, mit anderen Worten, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, das lässt sich schwer berechnen, weil diese Kosten tatsächlich sehr individuell sind. Der eine hat eine höhere Versicherung, der andere hat eine niedrige abgeschlossen. Aber man muss hier summa summarum sagen, dass ein Oberarzt eben nicht für Renovierungstätigkeiten in der Klinik vor Gelder zurückhalten muss oder Kredite aufnehmen muss.
Ja.
Oder die IT-Technik abends macht. Das ist tatsächlich, also der macht das und dann kann er einen IT-Techniker beauftragen. Wir können das machen. Das müsste dann bei uns nochmal on top drauf, weil alle diese Tätigkeiten kosten Geld. Und es ist tatsächlich so, dass ich in vielen Fällen auf einen IT-Techniker verzichte und erstmal selber probiere, weil es Geld spart.
Ja, genau. Ja. Ich finde, das ist ja sowieso so eine Debatte. Wir könnten das Ganze ja auch mal andersrum betrachten. Was wäre denn, wenn jetzt ein Oberarzt quasi unseren Status hätte? Ja,
okay, also, erzähl.
Es wäre ja schon mal so. Also wir verdienen ja eigentlich erst dann Geld, beziehungsweise unser Einkommen ist ja das, was übrig bleibt, nachdem alles bezahlt ist. Da müsste man sagen, würde ja der Großteil der Oberärzte in diesem Land kein Geld verdienen, denn die meisten Krankenhäuser, oder die meisten vielleicht nicht, sehr viele sind hochdefizitär. Ja, okay. Das heißt, der Oberarzt bekäme ja erst dann Geld, wenn jeder andere Angestellte im Krankenhaus bezahlt worden ist, ne?
Ah, genau. Und dann müsste er die ganzen Renovierungstätigkeiten, das haben wir ja schon gesagt, die ganze IT selber bezahlen.
Genau, die Investitionskosten. Mhm. Ich kann es jetzt zum Beispiel mal von mir erzählen. Wir haben dieses Jahr unsere Praxis renoviert. Das war notwendig mal zu machen und wir haben ungefähr 40.000, 50.000 Euro dafür aufgewendet. Mhm. Das kommt bei mir jetzt nicht aus irgendeinem Investitionsfonds oder irgendeinem Poolgeld, sondern dann überweise ich, wir sind 3 Praxisinhaber, 1/3 dieser Summe, also roundabout 15.000 Euro von meinem Konto aufs Konto der Praxis, damit das alles bezahlt werden kann. Mhm.
Also wir haben es anders gemacht. Wir haben tatsächlich, wir sparen bei uns immer Investitionen an und durch die Corona-Abstriche und durch die Impfung kam da halt relativ viel zusammen, weswegen wir nach Corona tatsächlich uns das nicht als Gewinn ausgeschüttet haben, was wir da gearbeitet haben, sondern das in Erneuerungen der Technik und auch Modernisierungskosten gesteckt haben.
Genau. Ja, also das wäre auch etwas, wo man überlegen müsste, zahlt der Oberarzt am Ende vom Tag dann noch den Maler, weil der Putz von der Wand blättert, kann sein. Wenn er sich dann abends noch hinsetzt und die IT-Probleme löst, wie wir es schon gesagt haben, glaube ich, dass das für einen Oberarzt vielleicht gar nicht mehr so interessant wird, der Job.
Also man kann schon von 15.000 Euro reden, die so ein Oberarzt verdient, ungefähr. Und dann kommt halt eben dieses unternehmerische Risiko on top drauf. Und da sind wir jetzt bei dem, was Lauterbach gesagt hat, der gesagt hat, dass ein Niedergelassener 10.000 verdient. Da würde jetzt jeder Oberarzt in der Klinik lachen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu diesem, genau zu diesem Punkt. Ein Oberarzt sagt doch nicht, ich gehe doch nicht in den niedergelassenen Bereich, trage die ganze Verantwortung, schultere das komplette Risiko und verdiene weniger, als ich in der Klinik bekommen hätte. Mhm. Ja, so, und da ist tatsächlich, das ist das, was wir versuchen, der Politik zu vermitteln, wo wir einfach sagen, nee, also wenn das ungefähr gleichwertig funktionieren soll, dann muss da auch der Niedergelassene ein bisschen mehr als der Oberarzt verdienen, weil da eben Elemente mit drin sind, die der Niedergelassene freiwillig schultert, die der Oberarzt nicht schultern muss.
Um das nochmal zu subsumieren, uns geht es ja auch gar nicht darum, dass wir unsere Einkommen erhöhen möchten. Uns geht es darum, dass nur unsere Einkommen nicht durch ausbleibende Kostendeckung reduziert werden. Wir wollen nicht weniger verdienen. Das ist ja dasselbe als, vergleichen wir das mit einem leitenden Angestellten in einer Firma, der wirklich einen sehr guten Job macht, alle sind mit ihm sehr zufrieden, aber wo dann die Geschäftsleitung findet, also dass das, was er verdient, ja eigentlich voll ausreichend ist und dass er ja eigentlich auch aufgrund der Kostensteigerung in den letzten Jahren, Inflation etc., Energiekosten, dass er ja auch damit ein bisschen weniger auch noch ganz gut auskommen kann. Also ich weiß nicht, und wie viel Investmentbanker, Angestellte, Top-Leute da so einfach sagen würden, ach nö, ja klar, sehe ich schon ein, ne?
Und wann hat jemals, wurden Verhandlungen um das Gehalt damit begründet, dass man einem nicht das höhere Gehalt zahlen könnte, weil man ja dann den Kunden mehr zur Kasse bitten müsste?
Genau, ja, ja. Ja.
Ja, das, also Verdi demonstriert für eine Anhebung des Gehalts und dann sagt man, nee, Moment mal, das können wir dem Bürger nicht zumuten. Ja, ja. Das ist, dass die Beamten oder die Angestellten da mehr Geld kriegen.
Ja, ja. Wir könnten auch dasselbe Argument ja gern mal anwenden auf Diäten der Politiker, aber jetzt werden wir natürlich polemisch, ne? Und plakativ.
Nicht unbedingt. Also wenn jetzt die Ausgaben steigen, dann dem Politiker zu sagen, naja, du verdienst ja genug, entspann dich. Ja, würde der so auch ungern hören.
Genau. Ja, wir müssen halt auch sagen, die Honorarabschlüsse in den letzten 2 Jahren, die hielten nie mit der Kostensteigerung stand, um mal wieder Fakten zu schaffen. Also der Honorarabschluss 2022, das waren 2,0%, der Honorarabschluss 2023 für 2024 waren 3,85%. Wir haben es gehört, die Kostenquote ist mehr als doppelt so hoch im selben Zeitraum, sodass das faktisch eine Honorarkürzung ist auf unserer Seite. Und wir geraten einfach in den Praxen durch diese Kostensteigerung, durch die Inflation, die Energiepreise und diese auch unzureichenden Finanzierungsabschlüsse halt in den Praxen schon stark unter Druck. Und wir müssen einfach und man muss der Sache da gewahr werden, weil es geht letztlich immer darum, dass wir die Niederlassung attraktiv halten, dass wir die wohnortnahe Gesundheitsversorgung weiter aufrechterhalten können.
Genau, das ist ein wesentlicher Punkt. Jetzt muss man sagen, dass die Politik und die Krankenkassen immer ganz gerne mit sogenannten Wirtschaftlichkeitsreserven argumentieren. Die sagen, das ist nicht so schlimm, dass ihr weniger verdient, weil wenn ihr anders und besser arbeiten würdet, dann würdet ihr sogar mit weniger Verdienst unterm Strich mehr Gewinn machen. Das ist so ungefähr der unterschwellige Vorwurf. Und da muss man natürlich sagen, die Patienten fordern tatsächlich zum Beispiel eine telefonische Erreichbarkeit in der Praxis. Mhm. Und alleine so eine telefonische Erreichbarkeit ist ganz schwer darzustellen, weil eine medizinische Fachangestellte, die wenigsten kleinen Praxen können sich eine eigene medizinische Fachangestellte leisten, die nur telefoniert. Mhm. Meistens haben die so Doppelfunktion, telefonieren und empfangen oder so. Mhm. Und dann kann man natürlich auf digitale Lösungen stellen. Da haben die Patienten auf einmal einen digitalen Anrufbeantworter, wo sie ihre Wünsche aufsprechen können. Und das darf man aber auch nicht vergessen. Irgendwann müssen diese Bestellungen abgearbeitet werden. Mhm. Ja, also auch da brauche ich Personal für. Die technische Debatte entlastet das Personal nicht, sondern jetzt können mich noch mehr Patienten erreichen, noch mehr können ihre Wünsche aufsprechen, auf die ich jetzt reagieren muss, wofür ich dann wieder Personal brauche. Und ich rede mit einigen Praxen, die tatsächlich mittlerweile sagen, nee, wir reduzieren den Zugang zur Praxis, weil wir das gar nicht mehr alles abarbeiten können, was da an Ansturm reinkommt.
Es hat ja noch einen anderen Aspekt zum Beispiel, was ich auch sagen kann. Wir hatten uns vor ein, zwei Jahren mal damit beschäftigt, noch Zweitniederlassungen vielleicht zu eröffnen, ja, oder Praxen zu übernehmen, wo Kollegen vielleicht keinen Nachfolger finden, und waren da auch schon mit ein, zwei Praxen in Gesprächen. Wir haben jetzt von dieser Idee aktuell wieder Abstand genommen, weil einfach durch diese ganze Kostendebatte es für uns wirtschaftlich ein zu großes Risiko ist, jetzt noch irgendwie in so eine große Investition reinzugehen und sowas zu übernehmen, wenn du gar nicht weißt, ob du deine Praxis dann auch wirtschaftlich weiter betreiben kannst. Das ist also auch ein extremer Investitionshemmschuh. Ne? Wir müssen uns wirklich da überlegen, wie wir in den nächsten Jahren da weitermachen wollen, weil wir brauchen, da haben wir jetzt in x Folgen drüber gesprochen, dass der demografische Faktor uns ganz hart treffen wird und dass die Praxen dann weniger werden. Und wir merken ja jetzt schon, dass bei den wenigen Praxen, die bei uns in Wiesbaden derzeit schließen, ein irrsinniger Patientenstrom da ist, ne? Und ein unheimlicher Run auf die Praxen, die da sind. Und da hat ja jetzt diese ganze dieser wirklich demografische Wandel noch gar nicht so richtig hart zugeschlagen. Das kommt ja erst in den nächsten 6-7 Jahren.
Das kommt, und dann ist ja eben ein spannender Punkt, wenn man eben sagt, der Honorarzuwachs sind 3,85% fürs nächste Jahr. Der Marburger Bund hat aber für angestellte Ärzte einen Honorarzuwachs von etwas über 8% erstritten. Mhm. So, das heißt mit anderen Worten, jetzt muss ich meinen angestellten Arzt 8% mehr bezahlen, bekomme für seine Arbeit aber nur 3,85%. So, und das bedeutet tatsächlich, entweder muss ich den jetzt zwingen, dass er schneller und mehr arbeitet, damit er das wieder reinspielt, oder ich muss es irgendwo anders nehmen, von den MFAs oder von meinem Gehalt, dass er dann entsprechend gut honoriert ist. Und das hört sich jetzt erstmal für eine kleine Praxis, kann man da vielleicht ein bisschen hin und her schieben, aber für die MVZs ist das doch durchaus mittlerweile lebensbedrohlich und für die großen Praxen, denn da ist das tatsächlich dann auf einmal ruckzuck eine relevante Größenordnung. Und was sehen wir? Es machen hin und wieder jetzt auch die größeren Praxen, ähnlich wie die Kliniken, melden Insolvenz an.
Oder die MVZs.
Die MVZs jetzt zuerst, ja, die Praxen werden folgen. Das ist tatsächlich eine Befürchtung, die wir sehen, und die Politik agiert jetzt nach dem Motto, wir reagieren erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, weil jetzt noch keine Praxis Insolvenz angemeldet hat, müssen wir ja nicht reagieren. Das ist so die Argumentation, und die warten jetzt, bis die ersten Praxen Insolvenz angemeldet haben, und dann fangen sie an, drüber nachzudenken, was sie da getrieben haben. Mhm. Das ist, so würde man tatsächlich, was weiß ich, in der verkehrsberuhigten Zone nicht agieren. Ja, man wartet nicht, bis eine nennenswerte Anzahl von Kindern überfahren ist, bis man sagt, okay, jetzt müssen wir ja doch reagieren.
Ja, das ist richtig, ja. Also ich denke und hoffe, dass wir für alle Hörerinnen und Hörer in der Folge ein bisschen klar machen konnten, warum es uns nicht nur um mehr Kohle per se geht, sondern dass das Anliegen dieser momentanen Protestaktion und das Anliegen von uns im ambulanten Bereich ist, dass wir die Niederlassung erhalten wollen, dass wir die Niederlassung attraktiv halten wollen, dass wir weiter die Gesundheitsversorgung vor Ort ermöglichen wollen. Und das geht halt nur mit besseren Bedingungen für die Arztpraxen. Da gehört Geld dazu, da gehört aber auch dazu weniger Bürokratie, Digitalisierung, die ganzen anderen Forderungen, die wir jetzt schon x-fach genannt haben. Es ist einfach nimmer nur ein Teilaspekt. Und dass wir 10.000 Euro netto verdienen und 15.000 Euro netto verdienen möchten, so wie das der Bundesgesundheitsminister vorgeht, das ist halt nicht so der Fall.
Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot. Unser Thema heute war, geht es den Ärzten denn immer nur um die Kohle?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Und hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Dort findet ihr auch die Shownotes zur heutigen Folge, inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben, sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Bis demnächst. Ciao.